Ich bete einfach nochmal am Anfang der Predigt jetzt. Ich danke dir, Herr, dass du hier in der Mitte bist und ich bete, Herr, dass das, was einfach jetzt gesagt wird, dass du das so rüberbringst, wie du das möchtest. Es ist mir und dir ganz wichtig, dass es nicht als, sag mal, Gesetz verstanden wird, dass es nicht so verstanden wird als ein Muss oder als eine Anklage, sondern dass das, was ich sage, einfach die Dinge sind, wie du sie siehst, wie du sie rätst, dass es das verstanden wird, dass das, was in deinem Wort steht, Hilfe ist und nicht Anklage. Und dass es, wenn wir das umsetzen, hilft, dass wir in Freiheit leben können, Herr. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist. Schön, schön, dass ihr hier seid. Okay, wir sind ja immer noch in der Predigtreihe Der Wert des Gebens. Und ich darf heute auch was dazu sagen. Heute, wir sind schon bei Teil 6. Wir lassen das ja nicht so jede Woche laufen, sondern immer mal wieder lassen wir was reinfädeln. Und heute geht es darum, heute wollen wir etwas erfüllen, was viele Leute an uns getragen haben, nämlich so, könnt ihr mal einfach mal praktische Ratschläge geben. Was mache ich denn jetzt? Und da kamen verschiedene Fragen auf. Es kamen verschiedene Themen auf und wir haben uns entschlossen dazu, einfach da heute mal Antwort drauf zu geben. Ich finde es auch interessant, weil es ist eigentlich selten, dass man in der Gemeinde über Geld redet oder predigt. Und jetzt sind wir schon so, Teil 6, schon so lange dabei. Ich glaube, sowas haben wir noch nie gemacht. Und dennoch scheint es, oder denke ich, ist es gerade wichtig, da mal reinzugucken. Und es gibt ja ganz viele Finanzseminare in Firmen, wo viele Leute viel Geld dafür bezahlen, dass sie das bekommen. Interessanterweise sind solche Leute, die diese Seminare geben, ganz oft, nehmen die Beispiele aus der Bibel, obwohl sie nicht mal Christen sind. Weil die Bibel da wirklich tolle Ratschläge und richtige Ratschläge gibt und das nicht nur jetzt im christlichen Kontext, sondern im säkularen Bereich auch. Und die Leute bezahlen da viel, viel Geld. Also könnt ihr doch wirklich froh sein, dass ihr hier seid, weil ihr wisst dafür nichts bezahlen hier. Ist doch gut. Okay, es kamen Fragen auf, wie solche Fragen wie, kann ich ein Dispo nehmen? Konto überziehen? Wie ist das mit Krediten? Wie ist das mit Laien, Bürgen? Also solche Themen, die einem im normalen Leben beschäftigen, manche mehr, manche weniger. Und wir wollen uns das jetzt mal genauer angucken. Was sagt denn die Bibel dazu? Ich möchte nochmal betonen, wie ich es im Gebet eigentlich auch schon gesagt habe oder empfunden habe, auch gebetet habe. Es geht jetzt nicht darum, dir zu sagen, so musst du das machen. Das ist nicht das Thema. Sondern es geht darum, dir zu helfen, dass du nicht in irgendeinen Fallstrick reinkommst, dass du nicht Dinge tust, die man danach bereut. Dass du nicht irgendwo einen Weg gehst, der einfach total schadhaft für dich ist und du irgendwann in der Sackgasse landest. Das ist das Thema. Ja? Das heißt, wenn wir uns das jetzt angucken, guckt euch das nicht mit dem, dass da ist kein Zeigefinger drin, ja, oder irgendwas, ihr seid schlecht oder sonst was und ich mache alles richtig, was weiß ich, ja. Solche Gedanken könnt ihr gleich streichen, ja. Die Bibel ist einfach aber teilweise sehr klar da drin, ja, mit dem, was sie sagt. Um das jetzt beleuchten zu können, was mache ich jetzt mit Dispo und so weiter, wollen wir uns erstmal einfach so als Einstieg des Konsumverhalten anschauen in dieser Gesellschaft. Und wenn wir uns das genau angucken, dann sehen wir ja, diese Gesellschaft ist geprägt vom Materialismus. Aber hundertprozentig. Und es geht eigentlich in dieser Gesellschaft immer darum, zu kaufen. Die ganze Wirtschaft ist darauf ausgelegt, dass jedes Jahr mehr produziert wird. Dass das Konsumverhalten der Menschen steigt. Wenn unser Konsumverhalten nicht steigt, geht es mit der Wirtschaft runter. Das heißt, es muss der Wirtschaftswachstum, ne? Wenn der bei Null ist, schon allein bei Null, das heißt, wir konsumieren gleich viel wie letztes Jahr, gibt es Riesenprobleme. Dadurch sinken die Steuereinnahmen und dadurch können einfach Dinge nicht mehr bezahlt werden. Das geht da in Milliardenbeträge, viele Milliardenbeträge. Das heißt, Diese ganze Gesellschaft ist darauf aufgebaut, dass du nicht kaufen. Das ist ganz klar, ganz eindeutig. Die Wirtschaft muss wachsen. Aber welche Auswirkungen hat das für dich und für mich? Und was sagt die Bibel dazu? Wie steht die Bibel dazu? Was sagt Gottes Wort zu dieser Geschichte? Und zwar ist es ja so, dass diese Konsumorientierung dieser Gesellschaft auch das ganze Wertesystem prägt. Solche Sätze wie, ich sag's jetzt mal, hast du was, bist du was. Ohne Moos, nix los. Über Geld spricht man nicht. Dann, ja, man hat es. Und das prägt uns. Die Gesellschaft sagt uns zum Beispiel, Zufriedenheit hängt nur von materiellen Dingen ab. Wenn ich mehr Geld hätte, wären alle meine Probleme gelöst. Lebensqualität war dadurch definiert, dass ich mitmachen kann, mir das leisten kann und so weiter. Diese Werbeslogans, kauf mich, brauch mich, hab Spaß mit mir, dann geht es darum, Häuser zu kaufen, Autos zu haben, schnelle Autos zu haben, Schmuck, Uhren, Handys. Menschen erfüllen sich diese Wünsche und verschulden sich dabei. Und die Kreditinstitute, die lächeln, die freuen sich. Und die sorgen dafür, dass du diskret einen Kredit bekommst. Wir helfen ihnen sofort, indiskret. Wir machen ihre Träume wahr. Ratenzahlung, kein Problem. Das sind diese ganzen Sprüche. Aber was sagt jetzt die Bibel dazu? Wir gucken mal in Gottes Wort. Also, es steht in Hebräer 13,5 geschrieben, der Wandel, also so wie wir leben, sei ohne Geldliebe. Das Thema hatten wir schon öfters hier auch, dass die Geldliebe nicht gut ist. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, sagt die Bibel. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Das heißt, die Bibel sagt ganz eindeutig, wir sollen diesem Konsumrausch nicht nachgeben. Wir sollen praktisch das, was die Gesellschaft uns sagt, hey, kauf mich, hab mich, ich will, dem sollen wir nicht nachgeben. Und das ist aber so, dass diese Gesellschaft uns sagt, wenn du mehr konsumierst, bist du mehr wert. Wenn du mehr konsumierst, wenn du mehr besitzt, dann bist du mehr angesehen bei den Menschen. Also die Thematik ist die Gesellschaft sagt euch, konsumiert. Die Gesellschaft sagt euch, also auch mir auch, du musst haben. Sonst bist du nicht angesehen. Du musst mehr haben, sonst bist du weniger wert. Und die Bibel sagt uns als Gegenpol dazu, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Wandelt ohne diese Geldliebe. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diesen Sog, diese Gier, die da drin steckt mit dem Habenwollen. Dieses Ich brauche es unbedingt. Und dieses unbedingt haben wollen, es kommt eine steile These, tust du und ich meistens darum, um dich wertvoller zu machen. Man konsumiert eigentlich nur, damit man wertvoller ist, damit man besser ist, damit man toll ist, damit man von den anderen zeigen kann, oh, guck mal hier, mein neues Hemd, guck mal mein tolles Auto, mein mega Handy für 1.970 Euro, gibt es gar nicht, ne? Aber ja, ich übertreibe jetzt. Ja. Guck mal, was ich alles habe. Guck mal, das bin ich. Und du? Dein Handy hat die Spider-App. Tja, aber ich hab dich trotzdem lieb, weißt du? Obwohl ich halt dieses mega Pop-Phone habe. So, ne? Das ist das, um was es geht. Und oder die Schuhe. Wenn du sagst, das habe ich nicht, also bei mir ist das nicht so, warum hast du dann 35.000 Schuhe in dem Schrank? Warum? Warum? Das gibt's da irgendwie einen Grund für? Außer, also brauchst du die, ja? Also klar, zur Wertsteigerung, zur eigenen Wertsteigerung, ja, aber für dich selber, dass du laufen kannst, Schuhe, nee. Also 2, 3 braucht man da schon, aber vielleicht auch nur 1. Kommt auf die Gesellschaft drauf an. Ja, das sind so Beispiele. Und wenn man sich das selber, sein Leben anguckt und merkt, oh, bei mir ist das so. Ich konsumiere, dass ich meinen Wert steigere, dann läuft da was falsch. Weil dann fängt praktisch der Konsum an, dein Herr zu sein, dich einzunehmen. Und er fängt an, dich zu beherrschen. Und dann gibt man aus, und das ist bei vielen Menschen in Deutschland so, es sind Millionen, man gibt aus und man gibt aus, egal ob man Geld hat, egal, dann überziehe ich und noch mehr Geld und noch mehr Geld und irgendwann landet man in der Kreditfalle. Es geht jetzt aber weniger um das Gekaufte, es geht um die Herzenshaltung, das will ich nochmal ganz klar sagen. Der Vater, unser Vater im Himmel, der möchte, dass es uns gut geht. Es geht jetzt nicht darum, ich darf mir jetzt nichts mehr leisten, jetzt ab jetzt nur noch Wasser und Brot, ja, ist jetzt auch nicht das Thema, ja. Es geht um die Herzenshaltung, ja. Ich habe ja vor ein paar Wochen habe ich ja schon mal gepredigt über das Wert des Gebens, habe ich zum Beispiel von meinem Fahrrad erzählt, ja. Das durchaus auch teuer war und ich gemerkt habe, Gott möchte, dass ich das kaufe. Es geht, Gott versorgt uns und dieser liebende Vater möchte uns auch tolle Sachen schenken, so wie du vielleicht deinen Kindern, wenn du welche hast. Wir wollen denen ja auch tolle Sachen schenken. Aber es geht um die Haltung. Es geht darum, wenn ich sehe, dass das möchte ich mir kaufen. Warum tue ich das? Geht es darum, um meine Wertsteigerung? Besonders bei den Dingen, die man letzte Woche vielleicht noch gesagt hat, noch nicht mal gekannt hat und dieses Gefühl jetzt heute hat, ey, wenn ich das nicht habe, dann muss ich sterben. Ja, das brauche ich unbedingt. Ja, also das ist das, was die Welt uns da vorgaukelt. Ja? Wir kommen da gleich noch, gehen da gleich noch ein bisschen tiefer rein. Aber wenn du in diese Kreditfalle reinkommst, dann sagt die Bibel Folgendes dazu. Der Reiche herrscht über die Armen und Sklave ist der Schuldner seinem Gläubiger. Also besonders der zweite Teil ist ja der, den ich ansprechen möchte. Der Sklave ist der Schuldner seinem Gläubiger. Du sagst, was? Das bedeutet, wenn du einen Kredit hast, bist du ein Sklave, sagt die Bibel. Und das sind erstmal auch wieder krasse Sätze. Die werden ganz real, wenn du Leute triffst, wie ich diese vielleicht auch schon getroffen habe, zum Beispiel, in diese Kreditfalle reingegangen und dann macht es Wumms. Ein Brief nach dem anderen, du kannst nicht bezahlen. Dann kenne ich zum Beispiel ein Beispiel, dann wurden diese Briefe einfach in den Mülleimer geschmissen irgendwann, weil einfach der wusste gar nicht mehr, was er damit machen sollte. Konto gesperrt, kein Strom mehr, kein Wasser mehr. Da hat er irgendwann auf den Kohleofen ein bisschen Briketts reingeschmissen, um irgendwie so ein bisschen warm zu haben. Und dann kommt die Straße. Einfach, weil der wusste nicht mehr, was er machen sollte. Und davon, vielleicht jetzt nicht von denen, die auf der Straße landen, aber von diesen, die so viel Schulden haben, gibt es 6,6 Millionen in Deutschland. Die haben im Durchschnitt 33.749 Euro Schulden. Also ich rede jetzt nicht von einer kleinen Zahl. Es gibt 6,6 Millionen Leute, die einfach durch diesen Dispo und sonst wie da reingeplumpst sind. Die haben Einkommen, alles. Und in diese Schulden reingekommen sind und am Ende der Durchschnitt ist 33.749 Euro. Und das betrifft 6,6 Millionen Leute in Deutschland. Es geht aber bei uns jetzt eher darum, was sagt Gott dazu? Dass die Gottseligkeit mit Genügsamkeit ein großer Gewinn ist, also die Gottesfurcht. Also was ist der Gewinn? Nicht der Konsum, sondern die Gottesfurcht. Das bedeutet, also nicht fürchten von Angst haben, sondern den Respekt vor Gott zu haben, meint das, ne? Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Und das finde ich einfach so eine zentrale Aussage, die den Konsum einfach total, diese Konsumorientierung total widerlegt. Du hast nichts mit der Welt reingebracht, oder? Also ich hatte nichts dabei, ich kann mich zwar nicht mehr daran erinnern, aber ich denke, da war nichts. Und auch wenn du stirbst, du kannst nichts mitnehmen. Außer den guten Werken, die du getan hast übrigens. In Gott, ganz anderes Thema. Deswegen, der Konsum spielt für dein ewiges Leben. Für dein, ne, dieses Leben hier ist gegen das Leben, das du eigentlich hast. Dieses Leben hier ist nur ein Schnipp gegen das Leben, was du ewig hast. Und du kannst von diesem ganzen Konsum nichts mit reinnehmen. Und es ist entscheidend, wie du dich da verhältst. Dass deine Ausrichtung nicht auf dem, ich bin wertvoll, ich bin toll, sondern Gott ist wertvoll, Gott ist toll. Das ist die Ausrichtung. Er ist unser Konsum, unser Reichtum. Je mehr wir für ihn ausgeben, ne, also für, nicht Geld, sondern für ihn, ich gebe alles für dich, umso weniger brauchen wir den weltlichen Konsum. Wieder nochmal, es geht nicht darum, dass ich nichts mehr haben darf. Ne, das ist nicht das Thema. Bei Gott kommen wir in keine Kreditfalle, sondern wir werden reich beschenkt. Und dann hast du die Sachen, die du brauchst. Tatsächlich. Das ist das, was er verspricht. Ich lese es vor. Also es war vorher 1. Timotheus 6, 6 bis 8. Und jetzt geht es im Vers 9 weiter. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden. Das sind krasse Aussagen, oder? Ich finde es einfach krass, ja, weil normalerweise, wenn ich jetzt mit meinem Arbeitskollegen bei meiner Arbeit rede, da würde ich eher sagen, hey, ich gebe dir mal einen Tipp. Pass ein bisschen mit dem Geld auf. Aber die Bibel ist halt so wusch, ja, die ist halt einfach ganz, ne, die schneidet. Die sagt, wenn du reich werden willst, es geht wieder um die Haltung. Es geht wieder um die Haltung. Die Bibel sagt nichts dagegen, dass du reich bist, es geht um die Haltung. Dann kommst du in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Und wenn man sich die ganzen großen Reichen anguckt, die war ja gerade Themen wie Kinderprostitution, der sich dann selbst im Gefängnis umgebracht hat und so, ja, Epstein oder wie er hieß, so Themen, ja, einfach nur krass, ja, was den Reichtum betrifft. Denn eine Wurzel allen Bösens ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Das Thema hatten wir auch schon jetzt. Ich wollte es nur nochmal, das ist der Zusammenhang. Also nicht die Geldliebe, nicht das Geld ist die Wurzel allen Bösen, sondern die Liebe zum Geld. Was bedeutet, die lesen aber noch nicht, was bedeutet es nun praktisch? Was mache ich jetzt? Wenn ich mir etwas kaufen möchte und mein Konto zu knapp ist, dann lasse ich es. Wenn ich kein Geld auf dem Konto habe, kann ich mir nichts leisten. Und dann brauche ich es wohl auch nicht. Es geht mir jetzt nicht um absolute Notlagen, ne? Wenn du kein Geld mehr, kein Essen mehr hast oder sowas. Das ist nochmal eine ganz andere Thematik, kommen wir auch noch dazu. Also auch Ratenzahlung ist da nicht der Weg. Würde ich dir nicht raten, einfach, ja? Das ist frei, du kannst selber entscheiden, aber ich würde es dir nicht raten. Du sparst für größere Anschaffung einfach an und sparst, um dir dann die Waschmaschine zu kaufen. Ohne etwas leihen zu müssen. Dann du schaust, wenn du etwas kaufen möchtest, brauche ich das? Brauche ich das wirklich? Besprich das mit dem Herrn. Ist das jetzt sinnvoll, das zu kaufen? Was sagst du dazu, Gott? Weil das ist sein Geld letztendlich auch. Er hat uns ja alles gegeben. Möchtest du mir das gerade schenken? So, darf ich das haben? Ja, ist das okay? Eine Ausnahme dazu sind einfach Häuser. Also ich habe jetzt noch nicht so viel Geld in meinem Portemonnaie gehabt, dass ich mir ein Haus kaufen konnte. Also, oder jemand hier so, der das hatte. Ja, bei Häusern geht es einfach überhaupt nicht anders, ja. Also wenn du ein Haus kaufen möchtest, dann raten wir dir, dann ist das okay, es geht gar nicht anders. Und logischerweise hat man dann auch einen Kredit. Das ist so die große Ausnahme, die wir da setzen, einfach weil es nicht anders geht. Ja, und es ist halt gut, wenn man dann aber so nicht so irgendwie 5 Jahre diese Zinsbindung macht, weil dann kann man auch sehr schnell in eine Schuldenfalle kommen, einfach auch dadurch, weil nach 5 Jahren kann es sein, dass du wieder bei ganz anderem Zinssatz bist und so weiter. Das geht aber jetzt sehr ins Detail. Kann man uns auch oder mich auch mal gerne mal ansprechen, wenn ihr da Bedarf habt. Was ist jetzt, wenn ich Schulden habe? Wenn du Schulden hast, so schnell wie möglich loswerden davon, weil diese Zinsfalle, die Tilgung, der Zins und der Zinseszins sind halt gefährlich, weil je länger du drin bist, umso mehr musst du natürlich ausgeben. Und schau einfach, dass du das so schnell wie möglich, dass du da rauskommst. Jetzt sind wir auch gerne bereit zu helfen, ja, dich zu unterstützen, auch zu einer Schuldnerberatung zu gehen, wenn das so bei dir ein Thema wäre. Das ist total wichtig. Und nach Möglichkeit erstmal kleine Brötchen backen, sagt man ja so. Also nach Möglichkeit erstmal vielleicht auch mal nicht in Urlaub fahren oder sowas, bis einfach das weg ist. Ja, weil das ist etwas, was, es geht nicht um, das musst du jetzt machen, es geht um, es schadet dir. Es geht darum, dass es dir schadet. Und es geht einfach auch darum, dass man so generell einfach schaut, was mache ich mit meinem Geld? Gehe ich jetzt in den teuren Supermarkt oder gehe ich in den billigeren Supermarkt? Schaue ich mal in den Schrank und gucke mal, was ist vielleicht noch hinten nach hinten geschoben worden bei den ganzen Klamotten, die ich da so habe. Ach, da ist ja auch noch was. Ich übertreibe wieder ein bisschen, ja. Anstatt mir jetzt irgendwie die nächsten 10 Paar Klamotten zu kaufen. Und schaue ich drauf an, ich muss nicht auf jede Mode anspringen. Ich muss nicht jeden Hype mitmachen. Ich bin nur gehypt von Gott. Und wenn der sagt, ist okay, dann ist es okay. Weil gerade so bei jungen Leuten ist das ganz, ganz häufig so. Ja, man will den nächsten Hype und man will alles mitgehen und dann muss man kaufen, muss man haben, muss man mitmachen und dann sind die Schulden da. Das ist gerade auch bei jungen Leuten echt eine große Gefahr. Und was einfach auch total hilfreich ist, ist heute wirklich praktisch. Ja? Also es ist jetzt nicht die Predigt mit, der Herr ist da und ich sehe, er berührt dich jetzt, ja. Sondern es ist einfach mal ein praktisches, eine Lehre, sagt man dazu auch. Ja. Ich nehme an, ihr habt es gemerkt. Lukas 14, 28. Es geht um einen Haushaltsplan. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Deswegen, macht dir mal eine Übersicht. Nimm dir eine App fürs Handy. Das habe ich zum Beispiel fast ein halbes Jahr da gemacht. Ich habe immer geguckt, wie viel kommt rein und wie viel kommt raus und in welchem Bereich. Und habe einfach mal geguckt, wiegt sich das auf? Alleine funktioniert das vielleicht gerade noch, aber ich finde das auch schon zu schwer. Aber bei einer Familie, ich habe, wenn ich das nicht kontrolliere, überhaupt keine Ahnung am Ende des Monats, habe ich jetzt mehr ausgegeben oder habe ich weniger ausgegeben? Das ist schwer zu durchblicken. Und wenn du das ein paar Monate hast, ups, da ist nichts mehr da. Oh, jetzt brauche ich die Waschmaschine. Und jetzt? Und dann bist du drin. Und deswegen, schau einfach mal, wie viel Geld gebe ich denn im Alltag aus? Ja, gehst du aus dem Aldi raus, kurz 25, 70, kurz eingetippt, dann gehst du dahin. Ja. In dieser Zeit heute, wir zahlen so viel mit Kreditkarte und Bargeld und so, man kann das. Früher konnte man einfach, okay, da haben wir dieses Stück Papier, das ist so hoch oder so oder wie auch immer und das gebe ich jetzt in dem Monat aus. Dann wusste man Bescheid, aber das haben wir nicht mehr. Deswegen ein Tipp einfach, guck mal, da kommt der Zehnte mit rein, den du bezahlst, die laufenden Kosten, Bedürfnisse und so weiter. Okay, das war's jetzt dazu. Jetzt kam zum Beispiel eine Frage, soll ich Geld verleihen? Kann ich jemandem Geld leihen? Und das ist ein bisschen, klingt jetzt als nächstes Thema gleich schon total suspekt. Moment, es geht darum, ich soll mir ja gar nichts leihen. Und jetzt kommt die Frage, soll ich mir Geld leihen? Und tatsächlich spricht die Bibel sehr viel darüber, ob ich mir Geld leihen soll. Also genau das Gegenteil. Und die Bibel sagt, ja, du sollst Geld verleihen. Und das ist ein bisschen abgefahrenes Thema. Da musste ich auch erstmal mich reindenken. Aber es geht ja darum, wenn jemand wirklich überhaupt nichts mehr zu essen hat. Wenn er, weiß was ich weiß nicht, wie ich die nächste Miete bezahlen soll. Ich weiß jetzt gar nicht mehr Bescheid. Ja? Was mache ich denn da jetzt? Wenn ich dich anrufe und sage, ich komme nicht mehr weiter, kannst du mir helfen. Darfst du das? Darfst du das nicht? Also dürfen, dürfen alles. Ist es gut, es zu tun? Ist es nicht gut, es zu tun? Und dafür haben wir wieder eine Bibelstelle. Der Gesetzlose borgt und erstattet nicht, der Gerechte aber ist gnädig und gibt. Ups. Nächste Bibelstelle. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Wobei ich das tatsächlich nochmal relativieren würde auf die Thematik, wenn er wirklich bedürftig ist. Also es geht jetzt nicht darum, dass er sich ein neues Auto kaufen will und du hast irgendwie 10.000 Euro auf dem Konto oder 20 und du gibst es ihm. Das ist da nicht gemeint, gehe ich mal von aus. Also so, das ist meine Auslegung, ja. Ja, das, so sehe ich das. Und jetzt noch geht es darum, dass man eigentlich gar nicht die Rückzahlung erwarten soll. Kurz nochmal die nächste Bibelstelle. Und wenn ihr denen leiht, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für ein Dank ist es euch, denn auch die Sünder leihen Sündern, die Sünder, auf dass sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas wieder zu hoffen. Und euer Lohn wird groß und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist eine krasse, wieder, da könnte man ganz lange drüber nachdenken, finde ich, weil das sind so steile, krasse Aussagen. Ja. Das heißt, wir sollen freizügig geben, ohne etwas zurückzuerwarten. Und da geht es für mich um einfach eine Herzenshaltung, weil wenn ich dann jedes Mal denke, gibt er mir jetzt wieder, gibt er mir nicht wieder, und vielleicht auch, wenn es nicht passiert, Groll aufsteigt, also Ärger, empfiehlt uns die Bibel. Mach dich doch locker. Bleib doch locker da drin. Erwartet es doch gar nicht. Sei frei da drin. Weil, ne, dann kommt tatsächlich auch da drin die Liebe zum Geld zum Trage. Die Liebe zum Geld ist der Anfang von diesem Ärger. Ob du Geld hast oder nicht Geld hast, spielt da keine Rolle. Und dann kommt das wieder raus. Dann kommt wieder, gib nicht mehr, das ist mein Geld, das ist meine Kohle, ich will es wieder haben. Und dann kommt Streit. Aber dann ist die Freizügigkeit, die Gott uns gegenüber ja auch hat, weg. Und wie ist das jetzt mit dem Verschenken? Da gibt es noch eine Bibelstelle. Wie viel mehr sollten wir als Christen, wenn ein Armer unter dir sein wird, irgendeiner deiner Brüder, so sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand vor deinem Bruder, dem Armen, nicht verschließen. Willig sollst du ihm geben. Und dein Herz soll nicht ärgerlich sein, wenn du ihm gibst. Denn um dieser Sachen willen wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinem Werk und in allem Geschäft deine Hand. Steht in 5. Mose 15, 7 bis 10. Also wenn einer deiner Brüder arm ist, dann sollst du ihm schenken. Schenken. Wenn er etwas braucht, gib ihm. Und jetzt war auch die Frage zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Kredit brauche, wenn ich jetzt in der Schuldenfalle bin und einen Kredit habe, wenn ich jetzt nicht mehr viel Geld habe gerade, mir Dinge nicht mehr leisten kann, was ist mit dem Zehnten? Soll ich ihn trotzdem geben? Wir haben dazu in der Predigtreihe eine ganze Predigt gehabt, ich kann da jetzt nicht ins Detail reingehen, aber die Bibel sagt ja ganz klar, bringt den ganzen Zehnten das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist, und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Also das bedeutet, wenn du den Zehnten gibst, verspricht der Herr dir sehr viel finanzielle Hilfe. Er hilft dir da drin. Er bringt dir Geld. Und deswegen raten wir, den Zehnten nicht sein zu lassen, egal wo du drin bist. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, also der dir Geld nehmen will, damit er euch die Frucht des Erdbohrens nicht verdirbt. Das ist jetzt die Bibelstelle. Ich habe die einfach nochmal vorgelesen. Wenn ihr euch das mehr interessiert, könnt ihr gerne uns ansprechen, aber auch gerne in der Predigtreihe diese Predigt hören. Genau. Jetzt geht es war die Frage, wie ist es mit dem Arbeiten, mit dem Geld verdienen? Da gehen wir direkt zur nächsten Bibelstelle. Die ist jetzt auch wieder eine ganz steile, krasse Aussage. Und ich sage vorneweg, bevor ich sie vorlese, es geht hier nicht um Leute, die krank sind beim Arbeiten und deswegen nicht arbeiten können. Es geht nicht um Leute, die irgendwie keinen Job finden. Es geht nicht um Leute, die einfach schon älter sind und jetzt einfach gar nicht mehr arbeiten gehen können. Ja, sondern es geht um Leute, die einfach, ich nenne es mal, faul sind. Die einfach, ich ruhe mich jetzt aus. Ich möchte das nicht mehr. Ich lebe jetzt von Unterstützung, das Geld langt mir. Das ist so die Thematik. Ja? Und da sagt die Bibel Folgendes dazu. In Sprüche 6, 6 bis 11. Gehe hin zu Ameise, du Fauler, sagt sie. Sieh ihre Wege an und werde weise. Sie, die kein Anführer, Aufseher, das A zeigt das jetzt später nochmal erklärt, und Gebieter hat, also die Ameise, also das ist dieser Fürst und Richter, also sie hat keinen Richter, keinen Gebieter, sie wird nicht gerichtet. Sie bereitet sich im Sommer ihr Brot, sammelt in der Ernte ihre Nahrung. Bis wann, du Fauler, willst du noch liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Und schon kommt wie ein Landstreicher deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Das ist eine krasse Aussage, aber wir sehen zum Schluss, es ist eigentlich es soll eine Hilfestellung sein, weil ansonsten kommt die Armut. Ein wenig Händefalten. Übrigens, das ist, ich glaube, noch eine Bibelstelle, die einzigste Mal in der Bibel, dass das Händefalten erwähnt wird. Weil wir das ja oft, besonders in katholische Kirche, das Händefalten beim Beten, gibt es in der Bibel überhaupt nicht. Finde ich total interessant. Das ist die einzigste Stelle. Ich glaube, es gibt noch eine, wo es um Händefalten ist, nur so geht. Das ist nur so nebenbei. Und es geht jetzt tatsächlich darum, was tue ich damit? Was tue ich mit dieser Bibelstelle? Was sagt die zu mir? Wie ist meine Einstellung Arbeit gegenüber? Jetzt noch nicht mal unbedingt, wenn du keinen Job hast, sondern allgemein, nehme ich nur Jobs an, wo ich merke, ich komme da gut zur Geltung. Ich kriege genug Geld. Also wieder der Stolz, der da drin steckt, der Hochmut, wieder dieses Ich-Bezogene. Nehme ich nur Arbeit an, wo ich gewertschätzt werde. Ist es das, um was es mir geht? Die mir würdig ist. Die meinen Gehaltsvorstellung entspricht. Es geht um die Herzenshaltung. Generell geht es bei Gott immer um die Herzenshaltung, weniger um das, was drin ist, als das, was du tust, außen. Und wenn diese Herzenshaltung so ist, vielleicht auch sogar, obwohl du einen Job hast, dann muss man die Überprüfung. Ich denke, hier ist jetzt auch keiner, der irgendwie so faul ist, ja, dass er nicht arbeiten will. Es ist jetzt auch keine Predigt, in der ich irgendwie indirekt irgendwie hier an jemand ansprechen will. Das ist auch nicht das Thema. Ja. Es geht nur einfach, dass wir uns überprüfen. Stimmt unsere Herzenshaltung der Arbeit gegenüber? Und zum zweiten Thema, auch da drin, sammelt in der Ernte ihre Nahrung. Also sie, Vers 8, sie bereitet im Sommer ihr Brot, die Ameise, und sammelt in der Ernte ihre Nahrung. Also sie fängt an, das Thema hatten wir jetzt ja schon, aber das nochmal mit einer Bestätigung. Sie fängt im Sommer an zu sparen, zu sparen, zu sparen. Die Bibel spricht von Sparen. Die spricht davon, Geld zu sparen. Sie sammelt die Ameise in der Ernte ihre Nahrung. Und das sollen wir auch tun. Wir sollen Geld zurücklegen, wenn das uns möglich ist. Aber jetzt nochmal kurz zurück. Was sagt die Bibel noch über Arbeiten? 1. Thessalonicher 4, 10 bis und 12. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen und eure Ehre da reinzusetzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun, also nicht für euch tun zu lassen, und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt. Also die Bibel sagt dazu, das ist gut und es ist anständig, wenn wir arbeiten. Gegen die, die draußen und niemand nötig habt. Also damit ihr anständig wandelt gegen die draußen, sorry, und niemand nötig habt, dass wir nicht angewiesen sind. Wenn das passiert natürlich, aus Umständen ist es so. Es geht darum, da vielleicht auch da rauszukommen und zu sagen, okay, ich suche mir Arbeit, ich suche mir etwas. Zweite Bibelstelle, 2. Thessalonicher 3, 11 und 12. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Also die Bibel sagt auch wieder ganz klar, es ist, ne, wir sollen arbeiten. Es ist wichtig zu arbeiten, dass wir unser Geld verdienen. Auch wieder mit dem Ganzen, was ich erzählt habe, dass wir nicht in diese Schuldenfallen wieder reinkommen. Okay, jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt. Da kam jetzt auch eine Frage, eine wichtige Frage für einige sogar. Sollen wir für Menschen bürgen? Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Thema ist. Ja? Eine Bürgschaft ist, ich sage, okay, das und das, mit dem fände ich. Ich bürge zum Beispiel, wenn Lukas sich ein Haus kaufen will, sage ich, ich unterschreibe mit meinen 10 Millionen Euro, ja, und bürge dafür, dass Lukas das Geld kauft, dass ich das Haus kaufen kann. Oder, ja, Thema, meine Familie aus dem Ausland will kommen, ja. Aber sie braucht ein Bürgen, dass sie nach Deutschland kommen kann. Was sagt die Bibel dazu? Und da lesen wir Sprüche 6, 1 bis 5. Mein Sohn, hast du gebürgt für deinen Nächsten, für einen Fremden deinen Handschlag gegeben, bist du verstrickt durch deines Mundes Worte. Gefangen durch die Worte deines Mundes, so tut denn dies, mein Sohn. Reiß dich los, da du in deines Nächsten Hand gekommen bist. Gehe unverzüglich hin und bestürme deinen Nächsten. Gönne deinen Augen keinen Schlaf und keinen Schlummer deinen Wimpern. Reiße dich los wie die Gazelle aus der Hand des Jägers und wie ein Vogel aus der Hand des Vogelstellers. Also die Bibel ist so deutlich. Ich würde so formulieren, ich rate dir es nicht zu tun. Weil du ja in eine Abhängigkeit gerätst. Und man, da steht ja auch im ersten Vers, mein Sohn, hast du gebürgt für deinen Nächsten. Das heißt, das ist jemand, den du gut kennst. Es geht jetzt noch nicht mal irgendwie, dass dich einer anruft und sagt, Entschuldigung, ich habe von Ihnen gehört, können Sie mal. Sondern es geht tatsächlich um Freunde. Und die Bibel sagt, pass auf damit, weil auch da gerätst du in eine Abhängigkeit. Und es kann sein, dass es sehr schlecht für dich ausgeht. Deswegen rät dir die Bibel dazu, es nicht zu tun. Das waren jetzt diese ganzen Fragen, die ich mal gesammelt habe und aufgezählt habe. Das war ganz schön viel für den Kopf jetzt auch, ne? Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen mitgehen und folgen. Ich will zum Schluss einfach nochmal einen Kurzdurchlauf, weil das halt sehr viel Information war. Und normalerweise predigen wir ja nicht so, dass wir einfach so Informationen geben. Aber ich denke, es ist wichtig für unser Leben mit Gott, auch diese Dinge zu kennen und zu wissen und danach zu leben auch. Also zuerst ging es darum, geh vorsichtig mit deinem Konsumrausch um, bevor er dich in Beschlag nimmt. Deine Wertigkeit kommt von Gott und nicht vom Kaufen. Wenn du Schulden hast, pass auf und schaue, dass du diese Schulden so schnell wie möglich los wirst. Eine gute Hilfe ist ein Haushaltsplan oder so eine App. Geld verleihen solltest du freizügig für Bedürftige, wirklich Bedürftige, aber erwarte keine Rückzahlung. Schön, wenn es wiederkommt. Genauso freizügig solltest du schenken. Deinen Brüdern. Schau mit dem Zehnten, der hat die Priorität Nummer 1. Weil, nicht weil wir hier gemeinsam mehr Geld wollen, sondern weil Gott dir verspricht, dass er das segnet. Dass er das segnet und du da Geld bekommst. Finanzen bekommst, dass du finanziell sicher stehst. Es ist wichtig, dass du einer Arbeit nachgehst, wenn das möglich ist und du nicht beeinträchtigt bist. Leg dir Geld zur Seite, wie so eine Ameise. Oder ein Eichhörnchen, wenn dir das lieber ist. Dass du Geld hast, wenn was Unvorhergesehenes kommt. Und die Bibel rät ja ganz klar und eindeutig von einer Bürgschaft ab. Weil du da in große Probleme kommen kannst. Okay. Ich bete jetzt zum Abschluss noch und dann gehen wir in den Lobpreis. Und ich danke dir, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir frei sind. In unserem ganzen Leben geht es nie darum, irgendwelche Regeln zu befolgen. Das weißt du mehr, als wir das alle jemals erfassen können. Sondern es geht um Beziehung. Es geht darum, dass unser Herz verändert wird, Herr. geht darum, dass unser Herz berührt wird. Und dass wir nicht aus dem Müssen, sondern aus dem Wollen Dinge verändern in unserem Leben. Dass wir, wie es in Römer 12,2 steht, für dich ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben führen. Dass wir prüfen, was richtig ist. Und ich bete, Herr, dass du das, was ich heute gesagt habe, was ja einfach eigentlich für den Kopf erstmal ist, dass es ins Herz flutscht, dass wir sehen, Herr, dass du uns bewahren willst und uns helfen willst. Ich danke dir für dein Wort, für dein klares Wort auch. Und ich danke dir, dass auch einzelne Menschen, wo, die heute hier sind, dass es da Veränderung bewirkt, wo du es möchtest, Herr. Danke, Herr. Amen.